Wieder mal zur rechten Zeit gekommen, habe ich gedacht, als wir heute Morgen aus Linz heraus auf den Rhein zufuhren. Gerade bewegte sich die Fähre aus Kripp auf uns zu, das ist immer ganz gut, dann legt sie gleich an und eine heute relativ kurze Autoschlange verließ diese Fähre. Manchmal ist das so, dass die mit den tiefer gelegten Limousinen sie mit besonders kurvigen Fahrmanövern verlassen, bloß nicht aufsetzen. Manche starten ihren Motor schon, bevor die Fähre überhaupt angelegt hat. Die würden am liebsten schon gleich in den Rhein reinfahren. Andere warten erstmal, bis die Autos ihre Fähre verlassen haben. Denn früher kommt man ja eh nicht drauf, als bis sie leer ist. Dann zeigt sich, wer sich auskennt und wer eher selten fährt. Die zweite Spur von rechts ist die, die auf der anderen Seite des Flusses zuerst die Fähre verlassen darf. In 8 Jahren habe ich 2-mal erlebt, dass es anders war, aber das ist die Regel. Für viele die tägliche Routine. Nicht täglich, aber wöchentlich auch für mich. Fähre, an anderen Stellen Brücken. Es geht nicht überall, es geht auch nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit. Die Fähre Linz-Kripp fährt am längsten. Aber irgendwo in der Nähe gibt es heute immer eine Möglichkeit, den Rhein zu überqueren. Das ist normal. Heute. Am Rhein. Wenn jemand über den Jordan wollte, vor vielen tausend Jahren, dann war das etwas problematischer. Da gab es noch keine Fähren und auch sonst meistens keine gute Möglichkeit, diesen Fluss zu überqueren. In dieser Zeit, vor vielen tausend Jahren, spielt eine alte Geschichte, die in den 5 Büchern Mose anfängt und im Buch Josua weitererzählt wird. Da floh ein Volk aus der Sklaverei. Man weiß es nicht so ganz genau, aber den Erzählungen nach waren es wohl mehrere Jahrhunderte, die sie als Sklaven lebten. Und dann hatte ihr Gott sie befreit. Durch die Wüste sollten sie gehen, so war die Idee. Den Jordan überqueren und sich dann auf der anderen Seite niederlassen. Dort gab es reichlich Lebensmöglichkeiten für die Israeliten, die sich zunächst nicht in den großen Städten ansiedelten, aber sie glaubten den Fake News einiger Kundschafter, die die Bewohner auf der anderen Seite als gefährliche Riesen schilderten, die die anderen Bewohner fressen. Gott fand das nicht gut, dass sie sich davon beeinflussen ließen, dass sie den Fake News Glauben schenkten. 40 Jahre lang blieben sie dann stattdessen in der Wüste, traten sozusagen auf der Stelle herum. Kommt dir das irgendwie bekannt vor, zumindest wenn du es einmal gedanklich überträgst? Geht dir das auch manchmal so, dass du den Eindruck hast, auf der Stelle zu treten, immer dasselbe, alles bleibt beim Alten, keine Veränderung geschieht? Geht dir das vielleicht manchmal auch so in deinem Leben mit Jesus? Man kann sich ja gut daran gewöhnen, Christ zu sein. Wer länger dabei ist oder sogar im Umfeld christlicher Gemeinde groß geworden ist, der kennt den Laden ja. Und das Christentum gehört ja irgendwie zu Deutschland. Wirklich? Geschichtlich, kulturell ja. Aber es ist davon auszugehen, dass in 1 oder 2 Jahren, so ist der deutlich sichtbare Trend, unter 50% der Gesamtbevölkerung Deutschlands Mitglied irgendeiner christlichen Kirche sein werden. Nein, wir werden nicht, wie manche das behaupten, vom Islam überrollt. Die Zahl der Muslime in Deutschland ist zwar nicht genau erfassbar, weil es zig Organisationen gibt, deswegen wissen sie auch nicht so richtig, wie sie mit der Möglichkeit Moscheesteuer zu erheben, umgehen sollen, wer soll das denn dann? Aber seriöse Quellen geben etwa 4% der Gesamtbevölkerung an. Daran liegt es nicht. Ein sehr großer Anteil der Bundesbevölkerung sind und werden in der nächsten Zeit noch mehr Konfessionslose sein. Menschen, die überhaupt keiner Religionsgemeinschaft offiziell angehören. Damit lässt auch die Macht der großen Kirchen nach. Wir haben ja sowieso relativ wenige, weil wir zu den religiösen Minderheitskirchen gehören. Die großen Kirchen haben zwar regional oft noch Bedeutung, aber sie sind schon lange nicht mehr die Vertreter der Mehrheit der Bevölkerung. Das wird den Status Christ in unserem Land verändern. Veränderung, die kommt, ob wir es wollen oder nicht. Da kann gar nichts bleiben, wie es ist. Eine Zeit lang ja, aber dauerhaft wird jeder aussterben, der sich nicht verändert. Und da gibt es Gemeinden, denen geht das genauso wie dem Volk Israel in der Wüste. Sie treten auf der Stelle. Nichts ändert sich. Neue Menschen bleiben aus. Von der Gemeindeversammlung einer solchen Gemeinde erzählte mir jemand, dass da mal jemand erwähnte, ja, wenn wir bestehen bleiben wollen, dann müssen wir uns verändern. Und ein Aufschrei kam aus einer anderen Ecke des Raumes. Niemals! Man kann sich auch mit Stagnation anfreunden. Bewahren, was ist. Unsere Gemeinde soll bitte so lange existieren, bis ich gestorben bin, was danach kommt, ist mir egal. Das habe ich nicht in unserer Gemeinde gehört. Aber dieses Denken erlebe ich leider immer wieder einmal. Oder man findet sich damit ab, dass alles so ist, wie es ist. Man kann aber auch vorbeugen. Nur Gemeinden, die in Bewegung bleiben, werden langfristig überleben. Ich habe den Eindruck, dass bei uns vieles in Bewegung ist. Aber ich glaube, genau an dem Punkt muss man lernen, das, was man an der Bewegung schön findet, nicht zu konservieren, sondern immer offen zu sein für Gottes neues Handeln. Veränderung, das kann auch bedeuten, die Bereitschaft zu haben, Altes hinter sich zu lassen. Neue Menschen, neue Wege, die man miteinander geht, neue Lieder, neue Methoden, das ist immer ein Wagnis. Wer Neues wagt, der weiß nie, was wirklich daraus wird. Der kann höchstens auf andere schauen, aber die sind eben anders. Zurück zur Geschichte Israels. Mose hat die ehemaligen israelischen Sklaven aus ihrer Gefangenschaft in Ägypten geführt. Nach dem Tod des Mose führt Josua das Volk aus Moab nun endlich tatsächlich westwärts zum Jordan. In Kapitel 1 des Buches Josua erteilt Gott Josua den Auftrag, das Volk Israel nun ins verheißene Land zu führen und den Jordan zu überqueren. Wir haben ja heute oft den Begriff, der ist über den Jordan gegangen und damit meinen wir den Tod. Eigentlich kommt das Wort aber hierher und da geht es um neues Erkunden, um ein neues Entdecken, um neues Leben. Ich lese uns einmal einige Verse aus dem 3. Kapitel des Buches Josua. Diejenigen unter uns, die Arabisch oder Farsi als Muttersprache haben, haben einen Zettel bekommen, hoffe ich, auf dem sie den Text nachlesen können. Und die mit den deutschen Ohren, die können mir einfach zuhören. Und Josua sprach zum Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Und Josua sprach zu den Priestern, hebt die Bundeslade auf und geht vor dem Volk her. Da hoben sie die Bundeslade auf und gingen vor dem Volk her. Und der Herr sprach zu Josua, heute will ich anfangen, dich groß zu machen vor ganz Israel, damit sie wissen, wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Und du gebiete den Priestern, die die Bundeslade tragen, und sprich, wenn ihr an das Wasser des Jordans herankommt, so bleibt im Jordan stehen. Und Josua sprach zu den Israeliten, herzu, hört die Worte des Herrn eures Gottes. Daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist und dass er vor euch vertreiben wird die Kanaaniter, Hethiter, Hiviter, Perisiter, Girgashiter, Amoriter und Jebusiter. Siehe, die Lade des Bundes des Herrn der ganzen Erde wird vor euch hergehen in den Jordan. Und etwas weiter, und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen still im Trockenen mitten im Jordan. Und ganz Israel ging auf trockenem Boden hindurch, bis das ganze Volk über den Jordan gekommen war. Das Volk setzte sich in Bewegung. Sie traten nun nicht mehr wie 40 Jahre lang auf der Stelle herum, sondern brachen auf in neues Land. Josua ging mit dem Volk Israel andere neue Wege. Im Bericht über die Klausur des Präsidiums unseres Bundes im Mitte Januar, vor ja jetzt 2 Wochen ungefähr, heißt es: Im Hinblick auf die Internationalität im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden stellte Thomas Klamt, das ist der Beauftragte für Migration und Flüchtlinge in unserem Bund, fest, dass die interkulturelle Gemeinschaft zunehmend auch in Gottesdiensten erlebt wird. Durch Übersetzung, Beteiligung von Fremdsprachigen bei Musik, Gebet, Lesung bis hin zur Verkündigung. Sie wirke sich jedoch erst langsam auch auf die Besetzung von Leitungsaufgaben oder Anstellungen von Migrantinnen und Migranten aus. Schritt für Schritt würden die Gemeinden zusammenwachsen und zusammenwachsen, sagt er. Wir sind als Bund aus bunten Gemeinden miteinander auf dem Weg, und er fügte hinzu, vielleicht kann das auch bei den anstehenden Präsidiumswahlen sichtbar werden, wenn aus den Landesverbänden und Gemeinden auch Personen mit Migrationshintergrund vorgeschlagen werden und kandidieren. So hat er das gesagt, ich war dabei. In unserem Landesverband wird das so sein. So kandidiert hier nicht für das Präsidium, aber für den Landesverband bei der Ratstagung am 13. April Solmaz Pariari aus der iranischen Gruppe der Gemeinde in Mainz. Das finde ich gut. Sie ist eine wunderbare Frau, die hervorragend Deutsch spricht. Ihr Mann ist Pastor der iranischen Gruppe in Mainz. Mein Präsidiumsfreund Alfred Aidu, der Name stammt aus Ghana, ist seit einigen Monaten Pastor der deutschen Gemeinde in Mainz. Er war in der New Life Church in Düsseldorf. Jetzt ist er von einer deutschen Gemeinde berufen worden, ihr Pastor zu sein. Unser Bund ist in Bewegung und soll in Bewegung bleiben. Gott hat jeder Christin, jedem Christen, und das bedeutet auch dir, Gaben gegeben. Zum Nutzen aller, heißt es in 1. Korinther 12, Vers 7. Du hast von Gott eine Gabe bekommen, die zum Nutzen der ganzen Gemeinde dienen sollte. In Bewegung heißt, dass mit jedem Menschen, der sich zur Gemeinde hält, auch Neues kommt. Jeder hat eine an seinen Gaben orientierte Aufgabe. Er sollte sie wahrnehmen. So sagt es zumindest Paulus in 1. Korinther 12, Vers 7. Hast du deine Gabe schon gefunden? Oder jemanden gefragt, ob er dir vielleicht beim Finden helfen kann? Zu einer christlichen Gemeinde zu gehören, das heißt auch, an ihrem Leben beteiligt zu sein, in ihr mitzuarbeiten. Ob das so ist, das liegt auch an dir. Mit der Wahl einer Gemeindeleitung wurde ja nicht alles an die Gemeindeleitung delegiert. Gemeinde lebt davon, dass alle mitdenken und mitarbeiten. Und dann fordert Josua das Volk, das da vor neuen Wegen steht, auf: Bringt euer Leben in Ordnung. Oder wie Luther das übersetzt: Heiligt euch. Heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Ich habe da nochmal genau hingeguckt, da steht eben nicht: Heiligt euch, damit der Herr morgen Wunder tun kann. Das ist so ein typisch christliches Denken, wir müssen erstmal ganz heilig werden und super fromm sein und jenseits jeder Fehler, dann wird der Herr auch Wunder tun. Das steht da nicht, sondern bereitet euch darauf vor, der Herr wird Wunder tun. Er wird, stellt euch ein auf eine Zeit, in der Gott in besonderer Art und Weise handelt. Gottes Erfahrung hängt auch damit zusammen, dass ich bereit bin, mit Gott zu gehen. Dass sein Wunsch und sein Wille mir wichtig sind. Dass ich mit ihm durch das Gespräch über die Bibel, das Gebet, das Kennenlernen seiner Gedanken auch kommuniziere. Das wurde natürlich in einer ganz speziellen Situation dem Volk Israel gesagt. Aber die Herausforderung gilt auch uns. Rechnen wir eigentlich noch damit, dass Gott etwas tut? Wollen wir das überhaupt? Gott könnte ja unser schönes, kuscheliges Leben in Unruhe bringen. Josua sagt dem Volk: Geht hinter Gott her. Sie standen am Jordan. Sie wollten rüber. aber das war schon ein reißendes Gewässer. Vielleicht äußerten sie ihre Meinung zu der ganzen Sache mit der Überquerung. Ich kann mir es richtig vorstellen, wie das ablief. Das haben wir doch noch nie gemacht. Viel zu riskant. Oder diejenigen, die selber zwar würden, aber sie müssen ja die anderen schützen, das kennen unsere Leute nicht. Das machen die nie mit. Die sind nicht so beweglich. Vielleicht fiel auch jemandem ein, aber da war doch was mit unseren Vorfahren und mit dem Roten Meer. 40 Jahre her, aber, na, sagt der andere, das war eine andere Zeit. Früher war alles gut, aber heute geht das nicht mehr. Und dann kommen die, die noch von den Eltern die Fake News erzählt bekommen haben. Da sollen Riesen sein, die uns fressen. Nee, da will ich nicht hin. Und die Bedenker, ob sich das Ganze lohnt, das bringt doch alles nichts. Schließlich laufen wir ja schon seit 40 Jahren in der Wüste rum. Und, so heißt es im Buch Josua, Josua sprach zu den Priestern, hebt die Bundeslade auf und geht vor dem Volk her. Da hoben sie die Bundeslade auf und gingen vor dem Volk her. Die Bundeslade, ein vielleicht gar nicht mal so ansehnlicher Kasten, in der die 10 Gebote auf Steintafeln gewesen sein sollen, die Gott seinem Volk in der Wüste gegeben hat, steht für die Gegenwart Gottes und für den Bund Gottes am Sinai mit seinem Volk. Sie redet davon, sie erinnert daran. Dort hat Gott sich auf seine Verheißung festgelegt und das Gottesvolk auf Gehorsam dem Wort gegenüber. Diese beiden Seiten bedingen einander. Das eine macht ohne das andere keinen Sinn. Gottes Zusage steht. Wir dürfen vertrauend hinterhergehen. Das ist heute nicht anders. Aber vertrauend hinter Gott hergehen, wirklich den Bund mit ihm leben, das heißt auch etwas zu wagen. Die Menschen damals konnten in der Regel nicht schwimmen. Sie hatten keine Sicherheiten. Sie hatten auch kein Schlauchboot zur Rettung, keine Feuerwehr, die am Ufer stand und alles beobachtete. Aber sie wagten etwas. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, lautet ein nicht im besten Deutsch verfasstes Sprichwort. Ich nehme an, Morteser kennt es. Er hat ja eine riesige Sprichwortsammlung. Etwas wagen, das heißt natürlich auch, dass man sich Fehler erlauben darf. Ich erinnere mich an einen großen Einsatz innerhalb unseres Landesverbandes in einer Großstadt in der Pfalz, in der Fußgängerzone. Wir waren ein Team von 100 Leuten und verschiedenste Gruppen, die an verschiedensten Stellen etwas machten. Und da war eine Gruppe, die hatte sich auf die Fahnen geschrieben, wir machen Kabarett und versuchen darüber mit Menschen über Gott ins Gespräch zu kommen. Haben sie auch gemacht. Und ich wusste, die sind richtig gut. Aber sie haben die Menschen in dieser Stadt ein bisschen, naja, überschätzt oder unterschätzt, wie immer man es sehen will. Sie haben eine Bude aufgebaut und da dran stand, wir verkaufen Seelenläppchen. Einmal über den Handrücken rubbeln und dann geht's ihnen gut. Die meinten das natürlich nicht ernst, aber die Seelenläppchen kosteten nur 1 Euro. Und innerhalb weniger Minuten bildete sich eine Riesenschlange vor dieser Bude und die Leute, die da standen mit ihrem Euro, die meinten das alle ernst. Da muss man sagen, das war dann wohl mal so richtig schief gegangen. Und mein Freund, der die Aktion leitete und zufällig da vorbeikam, hat an diesen Stand wieder abgebaut. Sowas kann passieren. Es wird immer so sein, wenn man Neues wagt, dass auch mal etwas schief geht. Und dann gibt's natürlich diejenigen, die sobald etwas nicht so funktioniert, wie ihr Wunschtraum es war, alles wieder rückgängig machen wollen, zurück in die Wüste, weitere 40 Jahre wandern wir hier herum. Bei Gott ist es anders. Bei ihm muss man nicht perfekt sein. Bei Gott muss man nur bereit sein, altes Land hinter sich zu lassen, eigene Ideen und Konzepte aufzugeben, wenn man merkt, dass Gott andere Wege geht. Die Priester trugen die Bundeslade voraus in den Jordan. Vielleicht gingen die Gespräche weiter am Ufer. Die spinnen die Priester. Nee, guck mal, die bleiben stehen. Und da ist trocken. Dann folgten die Israeliten. Gott war unter dem Zeichen der Bundeslade bei seinem Volk gegenwärtig. Im Jordan blieben die Priester dann mit der Bundeslade stehen und alle erlebten das Wunder. Die Bundeslade hielt den Wasserstrom auf wie eine Staumauer. Alles Wasser, das von Norden her vom See Genezareth herabströmte, staute sich an der Stelle, wo die Priester mit der Bundeslade standen. Das übrige Wasser aber floss nach Süden ab ins Tote Meer, sodass eine Furt entstand. Ein bequemer Übergang für das ganze Volk Israel. Und das war mehr als ein kleiner Reisebus. So schützte Gott sein Volk vor den Fluten des Jordan. Mit dem Zeichen seiner Gegenwart. Auch heute gibt Gott uns solche Zeichen seiner Gegenwart, zum Beispiel Taufe und Abendmahl. In der Taufe sagt er uns zu, dass wir angenommen sind. Im Abendmahl sagt er uns seine Vergebung zu. Wir können etwas wagen, weil er da ist, weil er gegenwärtig ist. Übrigens nicht nur, wenn solche Zeichen sichtbar sind, denn Jesus hat gesagt, da wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Aber manchmal hilft es uns, wenn das auch sichtbar wird. Wir sind nie allein. Das Volk gelangte tatsächlich in das neue Land. Der Erzählung des Buches Josua, wenn man es weiterliest, nachgingen die Israeliten nicht nur gute Wege. Als das Ziel Kanaan erreicht ist, begeht das Volk Israel einen Genozid. Die Kanaaniter werden alle abgeschlachtet. So wird es im Josua-Buch erzählt. Die Städte des Landes jenseits des Jordans versinken in Schutt und Asche und fast alle Bewohner kommen darin um. Das Fallen der Mauer in Jericho geschieht zwar laut Josua-Buch gewaltfrei mit Posaunen, aber dann geht es gnadenlos ans Morden. Die Eroberung Jerichos ist erst der Anfang. Nun soll es hier in der Predigt nicht um die Frage nach den historischen Tatsachen gehen, sondern um die Vorstellungen, die uns die Erzählung von der Geschichte des Volkes Israel gibt. Und übrigens, soweit wir es wissen, ging es historisch weniger blutig zu. Man spricht eher von einem mehr oder weniger friedlichen Einsickern israelischer Stämme in besiedeltes Land. So bezeigen es alle existierenden historischen Quellen. Über das Thema Schriftverständnis müsste man da sicher mal ein andermal sprechen. So ließ Gott sein Volk Platz nehmen im neuen Land. Er gab ihnen Heimat. Er gab ihnen neues Leben. Auch Johannes der Täufer stand später, viele Jahrhunderte später, so wie die Priester mit der Bundeslade im Wasser des Jordan. Er wollte die Menschen auf das Reich Gottes vorbereiten. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, sagte später Jesus, der von Johannes im Jordan getauft wurde. Für Johannes war die Vorbereitung auf das Reich Gottes eine Sache der Einstellung. Er forderte die Israeliten auf, sich zu ihren Sünden zu bekennen, sich zu ändern. Waren sie dazu bereit, dann taufte er sie. Seine Taufe war tatsächlich eine Reinigung, eine Waschung im übertragenen Sinn. Wer sein Leben ändert, der muss das Alte erst ablegen. Das drückt auch die christliche Taufe aus, wobei sie mehr ist, als die Waschungen des Johannes waren. In ihr sagt Gott neues Leben zu. Wer in die Nachfolge Jesu eintritt, der betritt neues Land. Er lernt Gott kennen, immer mehr. Er sammelt Erfahrungen mit Gott, immer mehr. Er wird in die Gemeinschaft des Gottesvolkes gestellt, immer mehr. Darum lass dich einladen in neues Land. Sei bereit, dich auf Gott ganz einzulassen. Heilige dich, um es mit den Worten Josuas zu sagen. Das heißt eigentlich nichts anderes, als dich Gott zur Verfügung zu stellen. Heilig heißt, einer, der zur Seite gestellt wird, eine, die zur Seite gestellt wird und für Gott da ist. Gott will mit dir sein Reich bauen. Er will mit dir in neues Land gehen. Er will mit dir helfen, diese Welt zu verändern. Ein Gott, der trotz mancher Geschichten ein Gott ist, der Liebe ist, der Menschen nachgeht, die verloren sind, wie es im Buch Jona im Alten Testament erzählt wird, der immer wieder auch in den Psalmtexten und vielen anderen als ein Gott der Liebe und des Friedens beschrieben wird. Und ich glaube, so ist es auch. Er will mit dir gehen. Wage es, dich auf ihn einzulassen. Vielleicht ist das manchmal etwas beängstigend. Aber es ist spannend, es ist gut und es wird so sein, dass mit Gott dein Leben das Beste ist, das du leben kannst. Darum lass dich auf ihn ein. Amen.